Deutschlandfunk Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. In Berlin, da ist heute nach kurzer, schwerer Krankheit der türkischstämmige Schriftsteller Doğan Akanlı gestorben. Er wurde 64 Jahre alt. Seit 1991 genoss er politisches Asyl in der Bundesrepublik, lebte lange in Köln und zum Schluss in Berlin. Es gebe keine unabhängige Justiz in der Türkei. Das zeige auch die Freilassung Deniz Yücel vor 3 Jahren. Das sagte Akanlı, als wir vor 3 Jahren in diesem Programm mit ihm sprachen. Da war nämlich gerade sein Buch erschienen, Verhaftung in Granada. Oder treibt die Türkei in die Diktatur, fragte er. Oft wurde Akanlı verhaftet.
Die erste Festnahme als 18-jähriger Junge und die letzte Festnahme in der Türkei 2010, aber auch die Festnahme in Spanien. Diese 3 Festnahmen haben eine ähnliche Besonderheit. Alle 3 Festnahmen waren so willkürlich und konnte ich auch nicht erklären, warum ich im Gefängnis bin. Anderes als ich der Militärzeit in der Türkei festgenommen wurde und sogar schwer gefoltert wurde, hatte einen Sinn. Also ich war damals ein Kommunist und ich habe gegen Militär gekämpft und ich wusste, wenn sie mich schnappen, foltern sie mich. Und deshalb konnte ich mit dieser zweiten schwierigen Festnahme und Verhaftung besser umgehen als die erste und die letzte 2 Festnahmen, weil konnte ich wirklich nicht erklären, warum muss ich hier sein und vielleicht lebenslänglich da sein. Die Bedrohung war so groß und unerträglich, muss ich sagen.
Sagte Doğan Akanlı vor 3 Jahren. Die Verdrängungs- und Gewaltgeschichte hat er wie kein zweiter zum Thema seines Schreibens gemacht. Und ich habe über ihn mit Osman Okan gesprochen, Journalist und Filmemacher, Sprecher des Deutsch-Türkischen Kulturforums, und ihn gefragt, was waren die Lebensthemen von Doğan Akanlı?
Eigentlich war sein Lebensziel, die Erinnerungskultur aufrechtzuerhalten und dadurch eine Versöhnung zwischen den Völkern herbeizuführen. Natürlich in erster Linie, muss man sagen, auch bedingt durch seinen Geburtsort Schauschat bei Artvin am Schwarzen Meer, Versöhnung zwischen der Türkei, den Türken und den Armeniern und den Griechen. Das war, glaube ich, im Vordergrund bei seinem, vor allem bei seinem Werk. Er hat auf Türkisch angefangen zu schreiben und später hat er seine Arbeit in Deutschland fortgesetzt. In der Tat wurde er spät ins Deutsche übersetzt und dann hat er auch selber angefangen, auf Deutsch zu schreiben. Und das vorherrschende Thema war immer die Erinnerungskultur, die in der Türkei weitgehend unbekannt ist, und diese Versöhnung herbeizuführen zwischen den Völkern, mit denen er sich verbunden fühlte, eben Türken, Griechen, Armeniern, Kurden und natürlich auch in Deutschland mit Deutschland und Menschen jüdischer Abstammung und allen anderen Minderheiten.
Mit großer Bestürzung habe ich vom Tod unseres Kölner Schriftstellers und Menschenrechtlers Doğan Akanlı erfahren, sagt heute Nachmittag die Kölner Oberbürgermeisterin, wo er seit 1991 lebte und zum Schluss dann in Berlin. Er wusste, Herr Okan, wovon er schrieb. Er war häufig politischer Gefangener. Hat das sein Leben geprägt?
Aber natürlich, und man muss herbeiführen, auch seinen Tod. Ich glaube, ohne diese langen Gefängnisaufenthalte in der Türkei, denen er ausgesetzt war, auch nach seiner Verhaftung, als er zur Beerdigung seines Vaters fahren wollte und an der Grenze inhaftiert wurde, ohne diese Haftdauer, ohne diese Aufenthalte in den Gefängnissen, ging es ihm bestimmt besser, wären die Krankheiten nicht so gravierend gewesen, wie sie schließlich zu seinem Tode geführt haben. Und während dieser Gefängnisaufenthalte, die völlig unberechtigt ihn trafen, hat er natürlich seine Verbitterung auch aufgearbeitet. Er war ein sehr stiller, zurückhaltender, besonnener Zeitgenosse, trotz allem Unrecht, was er erleiden musste. Und der bewegende Moment, an den ich mich sehr gut erinnere, war, als die beiden Zeugen, die ihn wegen eines Raubüberfalles, also bezichtigt hatten, daran beteiligt gewesen zu sein, später einräumen mussten, dass sie ihre Aussagen unter Druck, unter Folter gemacht haben und dass er unschuldig war. Und die Erleichterung, die er dabei also erlebt hat, das war wirklich bezeichnend für den Druck, für die Repressalien der Diktatoren, was sie aus den Menschen machen können.
Er war keine Gefahr, weder für andere noch für ein Regime. Wie haben Sie ihn persönlich erlebt?
Immer als einen weisen, fast frühgereiften jungen Menschen, als er eben kurz nach seiner Einreise in die Türkei, nach seiner Flucht aus der Türkei in Köln ankam und mit uns das Kulturforum gegründete und praktisch unser erster Mitarbeiter wurde, zum ersten Mal auch anfing zu schreiben und darum bat, also seine Werke ins Deutsche zu übersetzen. Und so ist er immer geblieben und deshalb genoss er auch ein so hohes Ansehen, dass er auch vor einiger Zeit auch die Goethe-Medaille bekam. Das war eine richtige Freude für ihn, dass er auch auf mehreren Ländern auf dieser Erde seine Thesen zur Versöhnung zwischen den Völkern vortragen konnte.
Das sagt Osman Okan, Sprecher des Deutsch-Türkischen Kulturforums, zum Tod des Journalisten und Filmemachers Dogan Akanlı, der heute in Berlin 64-jährig gestorben ist. Wir wechseln zur Singbühne, zum Drama. Stürmisch, durchaus und buchstäblich geht es in dieser Oper zu. Zur Spielzeiteröffnung. Da greift man auch in Hannover gerne zum großen Repertoire. Verdis Othello. Chor der Staatsoper Hannover, Niedersächsisches Staatsorchester unter Stefan Ziljas musizierten diese Premiere. Verdis Othello von 1887 ist ein Publikumsmagnet und buchstäblich ganz große Oper. Sie spielt Ende des 15. Jahrhunderts auf der Mittelmeerinsel Zypern. Feldherr Othello kämpft für den Stadtstaat Venedig, kehrt aus dem Krieg zurück. Er ist ein Moor, sagen wir, nicht Europäer. Alle jubeln ihm zu, bis auf Iago. Am Ende gibt's zwei prominente Leichen. Uwe Friedrich, unser Opernkritiker, habe ich gefragt, Blackfacing ist ja auf der Bühne nicht mehr möglich. Aber trotzdem die Frage, man hat ihn immer wieder auch bei Shakespeares Othello in Wien, etwa 1992, hat man Gert Voss mit schwarzem Gesicht gesehen. War denn nun dieser verdische Othello schwarz?
Nein, er war nicht schwarz. Er ist ein Weißer, ein kaukasischer, wenn man die ethnische Herkunft bezeichnen will, Sänger. Er ist anders, weil er hochgradig traumatisiert ist durch seine Kriegserlebnisse. Und diese ganze Inszenierung ist im allerbesten Sinne colorblind, also blind für ethnische Herkünfte. Es wird die Geschichte einer zerbrechenden oder eigentlich wahrscheinlich schon zu Beginn der Oper zerbrochenen Ehe erzählt.
Man hat es bisher ja gerne auch gelesen als Geschichte einer militärischen, trinkfreudigen Männergesellschaft, in der Othello als Feldherr zwar erfolgreich ist, aber dennoch ein Fremder bleibt. Wie ist das Stück szenisch umgesetzt?
Also das mit der ansehbaren Fremdheit in dieser Soldatengesellschaft fällt flach. Und das Interessante ist, dass es für die Geschichte, die der Regisseur Immo Karaman erzählt, auch gar nicht wichtig ist. Wir sehen zu Anfang eine etwas trostlose Neubauwohnung. Da ist Othello alleine, liegt er auf seiner Matratze. Und es wird sehr schnell klar, dass wir konsequent die Innensicht erzählt bekommen. Wahnvorstellungen, die Wände öffnen sich. Er erlebt noch einmal die Ankunft in der Heimat aus der Schlacht und die jubelnden Menschenmassen, aber auch da merkt man, da stimmt irgendwas nicht. Zum Ende des ersten Aktes, wenn es zum Liebesduett geht, ist er wieder alleine und Desdemona kommt mit den Einkäufen zurück. Also wir sind die ganze Zeit zu Hause bei Othello. Desdemona kümmert sich um ihn. Man weiß gar nicht genau, ob sie ihn überhaupt noch liebt, ob er sie jemals geliebt hat, wenn sie dieses berühmte Liebesduett singen, die reflektieren über ihre Vergangenheit und das passt hervorragend auf die Musik. Wir hören mal einen Ausschnitt.
Was Sie bis hierhin gesagt haben, Uwe Friedrich, klang so ein bisschen nach Othello allein zu Haus. Das Duett widerspricht dem Ganzen, aber denn diese Oper lebt ja auch von ihren großartigen Arien. Und wen haben wir hier überhaupt gehört?
Wir haben gehört als Othello Martin Mühle und als Desdemona Barno Ismatulajewa. Großartig, wie auch der Rest der Besetzung. Ein toller Pavel Jankowski als Iago, auch in den kleinen Rollen. Marco Lee als Cassio oder Peter O'Reilly als Rodrigo, auf den man sonst vielleicht gar nicht so sehr achtet. Aber hier zeigt sich auch die Stärke des Regisseurs Immo Karaman, dass er sie alle inszeniert mit ihren Ticks, mit ihrer psychologischen Innenschau. Es ist also nicht Wahnsinn als Othello, als Entschuldigung dafür, dass das alles nicht mehr zusammenpassen muss, sondern das Ganze bleibt stringent im Bühnenbild von Etienne Plus, wo sich diese Räume immer weiter nach hinten öffnen. Immer wieder gedoppelt. Wir sehen immer wieder denselben Raum, der aber anders genutzt wird. Und das ist schon sehr, sehr fesselnd, wie diese Geschichte neu, anders und doch ganz nah an Verdis Musik und an Buitos Libretto erzählt wird.
Ein Ohrwurm buchstäblich ist das Esultate. Manche kennen es als Referenzaufnahme mit Placido Domingo. Das ist einfach ein Paradestück für jeden Heldentenor. Wie wurde das dargeboten?
Martin Mühle hat einen ganz fulminanten Auftritt. Er hat, das war ein Rollendebüt, er hat diese Trompetentöne für die Partie. Er hat aber auch die zerbrechlichen, die nicht so siegesgewissen Töne und hat da mit der bereits erwähnten Barno Ismatulajewa eine großartige Partnerin, die sich da umkreisen, die das glaubhaft machen, dass da zwei Gestörte, ist vielleicht das falsche Wort, gefährdete Personen umeinander kreisen und im Grunde, dass das nicht gut enden kann.
Esultate, das Heldentenorstück aus Verdis Othello, gesungen in Hannover. Eine Geschichte tragisch sterbender Liebende oder liebender Sterbende. Uwe Friedrich hat diese Oper offenbar mit großer Freude gesehen. Mit einer Romanadaption von Der Platz der französischen Erfolgsschriftstellerin Annie Ernaux setzt sich Julia Wissert mit der Klassenfrage auseinander. Wer ist das? Julia Wissert, das ist die neue Intendantin am Theater in Dortmund und sie setzt ein Zeichen. Sie nimmt die autobiografische Erzählung zum Anlass, um sich mit Herausforderungen, Verlusten zu beschäftigen, die mit sozialem Aufstieg aus der Arbeiterklasse verbunden sind. Und meine Kollegin Isabel Stier hat diese Theaterarbeit in Dortmund für uns gesehen.
Auf der Zugfahrt am Sonntag versuchte ich, meinen Sohn zu beschäftigen, damit er ruhig blieb. Die Reisenden der ersten Klasse mögen keinen Lärm und keine herumlaufenden Kinder. Mit einem Mal, fassungslos, jetzt gehöre ich wirklich zum Bürgertum, es ist zu spät.
Für Annie Ernaux ist es irgendwann in ihrem Leben zu spät, um in die Arbeiterklasse zurückzukehren. Aber nicht zu spät, um ihr gewohntes Verhalten und ihre vertrauten Manieren abzulegen. Doch ist das wirklich wünschenswert und inwieweit ist das überhaupt möglich? Das fragt sich die französische Schriftstellerin Annie Ernaux in ihrem autobiografischen Roman »Der Platz« immer wieder. Passe ich überhaupt ins Bürgertum? Welches Verhältnis hatte ich eigentlich zu meinem Vater? Wie hat er mich geprägt? Und wer bin ich, wenn ich den Aufstieg aus der Arbeiterklasse ins Bürgertum schaffe, wie er es sich immer für mich gewünscht hat? Julia Wissert bringt diese Zerrissenheit, dieses Schwanken zwischen zwei Welten in Dortmund mit 6 DarstellerInnen auf die Bühne. Sie alle sind Annie Ernaux und sprechen abwechselnd Passagen aus dem Roman. Der Rest der Gruppe reagiert körperlich auf die Geschichte. Mal in Ekstase zuckend, mal mit kleinen Bewegungen. So erscheint Annie Ernaux wie eine Marionette, die gegen äußere StrippenzieherInnen ankämpft.
Leitmotiv: nicht zu hoch hinaus wollen. Ständig Angst, fehl am Platz zu sein und sich schämen zu müssen.
Einmal stieg er versehentlich mit einer 2. Klasse-Fahrkarte in die 1. Der Schaffner ließ ihn den Aufpreis bezahlen. Ein peinlicher Fehler. Auf der Rückfahrt redete er von nichts anderem.
Die Unterschiede dieser zwei Welten machen Bühnenbildnerin Föhr Künkel und Kostümbildnerin Mascha Mihoa-Bischoff optisch eindrucksvoll erlebbar. Bis auf ein drehbares dunkelblaues Holzhaus und ein ebenfalls blaues Rednerpult ist die Bühne leer. Die Vorhänge an den rückseitigen Wänden sind zurückgezogen. Der Blick schweift über Heizkörper, Gestänge und eine Backsteinwand. Im Kontrast dazu stehen die knalligen Kostüme der DarstellerInnen. Vom Satinkleid über Puffärmel bis zur Perlenkette ist alles dabei. An einigen Stellen ist der Text gekürzt und umgestellt. Ansonsten bleibt die Regisseurin Julia Wissert aber sehr eng an der Romanvorlage. Textliche Bezüge zur Gegenwart gibt es nicht. Das Haus und die Anziehungskraft, das es auf die DarstellerInnen ausübt, kann aber durchaus als Referenz zum bürgerlichen Streben nach einem glücklichen Leben im Einfamilienhaus gelesen werden. Den ganzen Abend über steht das Gebäude im Mittelpunkt. Es wird von den DarstellerInnen unter Anstrengung gedreht, erforscht, ausgeräumt, bis es abhebt und hoch über ihnen schwebt. Live-Musikerin Huaida untermalt Annie Ernauds Suche nach dem roten Faden in ihrem Leben mit sphärischen Klängen, ausgefallenen Rhythmen und einer starken Stimme. Zu Rhythm of My Life kämpfen die DarstellerInnen als Annie Ernaud mit den Erwartungen der Gesellschaft und ihren Ansprüchen an sich selbst. Während sich Merwan Irkmetz mit ausladenden Schritten freitanzt, quält sich Antje Proust minutenlang beim Spitzentanz. Offen zeigt sie ihre Schmerzen, doch aufgeben ist keine Option. So kämpft Annie Ernaud bis zuletzt um ihren Platz im Leben und versteht, dass sie ihr soziales Erbe nie ganz ablegen wird.
Er fuhr mich auf dem Fahrrad zur Schule. Ein Fährmann zwischen zwei Ufern, bei Sonne und Regen. Sein größter Stolz, sogar sein Lebenszweck, dass ich einmal der Welt angehöre, die auf ihn herabgeblickt hatte.
Beeindruckend zeigt Julia Wissert, dass pures, klassisches Sprechtheater auch ohne übliches Video und externe Texteinflüsse funktioniert und mitreißt.
Sagt und meint Julia Stier über Annie Ernauds Theaterstück in Dortmund. Jetzt ist Christiane Vielhaber bei mir und das wissen erfahrene Hörer, dann geht es um bildende Kunst. Spuren vom Dasein, so heißt die Kunst, die im Museum unter Tage in Bochum zu sehen ist, von Ingeborg Lüscher. Die kennt nicht jeder, aber das sind Werke seit 1968 und Christiane Vielhaber, die kommen nach Bochum, weil der Nachlass von Ingeborg Lüscher diesem Museum übergeben worden ist.
Ja, und das ist ja nicht nur ein Museum, das ist ja angeschlossen der Ruhr-Universität Bochum. Und da haben eigentlich die Studenten die Möglichkeit, sie lernen, wie man Katalogtexte schreibt, sie lernen, wie man Ausstellungen macht, sie lernen, mit Kunst umzugehen, sie lernen katalogisieren. Und das ist alles hier auch passiert. Also es sind alles Magisterstudenten oder die jetzt Anwärter sind, die sich um das Werk bemüht haben und einen Katalog zusammengestellt haben und diese Ausstellung. Und bemerkenswert, das wusste ich nicht, Markus Heinzelmann, der vor Jahren noch in Leverkusen am Museum aus Bruch war und der dann überraschend hingeschmissen hat, der hat jetzt eine Stiftungsprofessur in Bochum und der betreut diese Studenten. Und er ist auch jemand, der in diesem Katalog geschrieben hat und auch alle eigentlich darauf hinweist, er weiß ja, wie man Ausstellungen macht und wie man mit sowas umgeht.
Jetzt wissen wir, warum es diese Ausstellung gibt. Jetzt müssen wir über Ingeborg Lüscher sprechen. Es ist nicht verwerflich zu erwähnen, dass sie die Witwe des berühmten Ausstellungsmachers Seemann ist. Vor vielen Jahren habe ich mal Sachen von ihr in Wiesbaden gesehen. Sie arbeitet mit ganz ungewöhnlichen Materialien. Da sind Textilreste, ein Schaukasten, so eine Wandskulptur heißt Verstummelung. Da hat sie irgendwie Zigarettenkippen zusammengesammelt.
Siehste, und da könnten Sie überhaupt nicht dran teilnehmen, weil Sie zu diesen Verstummelungen überhaupt kein Gefühl haben. Sie haben nie geraucht. Aber Verstummelung hat sie eben Freunde, und sie selbst raucht auch, heute nur noch 2-3 pro Tag mit ihren 85 Jahren, hat sie Zigarettenstummel gesammelt und hat sich gesagt, das
aber
ist...
nicht irgendwelche.
Doch, doch. Also jeder konnte die geben und die sind mal kürzer, mal länger und auch verschiedene Marken, das kann man auch noch sehen. Und sie hat sie dann an die frische Luft getan, damit die so ein bisschen ausdünsten. Es riecht nicht mehr nach Kneipe, wenn man in die Ausstellung kommt. Und sie hat sich gesagt, das ist das, was von uns bleibt. Das ist ein Stück Leben. Damit verkürzen
das
wir unser Leben ein Stück.
Kernthema, ne?
Ja, aber das hat auch was mit uns zu tun. Sie finden auch in dieser Ausstellung statt, Sie jetzt. Sie haben sicherlich zu Hause einen Wäschetrockner. Und was passiert da?
Flusen sie.
Da sammeln sich Flusen. Und aus diesen Flusen hat sie dann Kleidungsstücke gebildet, also rausgerupft. Und ich meine, so Flusen kriegt man heute nicht mehr. Und dann kommen Motten rein, die sagen jetzt auch ganz ehrlich in Bochum, sie haben einen Reinigungsbetrieb angefragt.
Die hängen aber nicht auf der Leine, das sind so Bodenstrukturen. Ne?
Und die Studentinnen konnten jetzt, die eine nimmt die Form von ihrem Bikini, die andere nimmt ihre Jeans, aus diesen Flusen bauen die jetzt ihre Kleidungsstücke, aber wie gesagt, ein Stück gelebtes Leben auf dem Boden.
Gelebtes Leben, Leben, Tod, Sterben ist ein Thema bei ihr. Hat die Humor, wenn ich lese, dass eine Bodeninstallation Pesto Cotonese heißt, also beispielsweise aus diesen Wollresten da irgendwas zusammen zu sortieren, eine Suppe draus zu machen, eine Lebensrestsuppe?
Mit diesem Humor, es gibt eine Arbeit, die wieder ganz nah bei Ihnen ist, dann hat sie mich gefragt, ich hätte ja so viel Fantasie, was ich darin sehen würde und dann habe ich gedacht, das ist so eine gequetschter Pfirsich oder so, wo es rausspritzt. Nein, das ist der Penis ihres Mannes, den sie fotografiert hat, während der pinkelt und das Ganze heißt Quelle. Und das macht ihr auch so Spaß, diese lebensspendende Energie, die kommt auch vor auf anderen Bildern, wo es mit Vulkan und Ausbrüchen zu tun hat. Also sie ist wirklich ganz nah am Leben. Oder dass sie das gemeinsame Kind, was sie mit Harald Seemann hat, was in den 70er Jahren geboren wurde, was sie das fotografiert hat. Und dann rührt das schon an, dann sieht man, wie dieses Kind erstmal unterm Tisch, dann sieht man die Schuhe von Harald Seemann. Man muss nicht wissen, wer es ist. Aber wie ein Kind die Welt eigentlich wahrnimmt, von unten nach oben guckt und oben wird es dann immer heller. Es ist eine sehr berührende, eine sehr subjektive Sicht auf die Welt und auch diese Arbeit mit, wie gesagt,
und
mit
bunt.
Diesen Flusen. Bunt, ja, aber auch arte povera, arme Materialien. Ich meine, Urin ist auch ein armes Material.
Spuren vom Dasein. Werke seit 1968 von Ingeborg Lüscher zu sehen im Museum unter Tage in Bochum. Einblicke hat uns Christiane Vielhaber gewährt. Auf die Lebensbühne wechseln wir nochmal und zwar zu einem ihrer Macher. Es war eine ziemliche Überraschung, als die Berliner Festspiele im Juni den Weggang ihres Intendanten Thomas Oberender verkündeten. Da war gerade sein Vertrag als Intendant nämlich eigentlich verlängert worden. Zum Ende seiner Intendanz hat er jetzt ein Buch vorgelegt im Verlag Theater der Zeit. Changes heißt es. So ein bisschen angelehnt an einen Song von David Bowie. Im Klappentext dazu heißt es, die Selbstanalyse einer Institution und ihres Programms werde gewagt. Ein ungewöhnliches Erinnerungsbuch am Ende also der eigenen Intendanz. Barbara Behrendt hat über 500 Seiten gelesen und mit ziemlich guten Texten von sehr namhaften Leuten.
Für einen Intendanten ist das natürlich eine schöne Sache. Beim Ausmisten des Büros all die Fotos, Berichte, Interviews, an denen man hängt, nicht nur ins Poesiealbum zu kleben, sondern ein Buch für die Welt zu hinterlassen. 10 Jahre des beruflichen Lebens, reduziert auf die guten Momente, fixiert auf Papier, ein Geschenk an sich selbst. Doch Changes soll mehr sein als das gängige Erinnerungsbuch, sagt Thomas Oberender.
Changes ist ein Buch, das die Psychoanalyse einer Institution ist. Wir hören jetzt auf. Und haben uns ein bisschen über uns selber Gedanken gemacht. Was haben wir denn gemacht in den letzten 10 Jahren? Es sind vor allem 5 Themenfelder, wo wir durch alle Sparten und Felder der Festspiele hinweg uns Gedanken machen, was haben hier neue Formate für eine Rolle gespielt? Was hat Identitätspolitik für eine Rolle gespielt?
Tatsächlich ist es kein Logbuch, das das Jahrzehnt chronologisch beleuchtet. Die 5 Kapitel, in die Oberender den Reader gegliedert hat, heißen Formate, Identitätspolitik, Digitalkultur, Immersion und Nachhaltigkeit. Zu jedem Kapitel gibt es eine Einführung, um zu zeigen, wie sehr sich das Haus mit eben diesem Thema beschäftigt habe. Dann folgen lobende Presseartikel, Essays und Gespräche. Originalbeiträge sind wenige enthalten. Oft sind es Auszüge aus Programmheften oder anderen Publikationen. Was nicht von Nachteil sein muss, das Vergangene wird neu sortiert, man könnte auch sagen neu interpretiert. Oberenders Gespräche gehören zu den schönsten Beiträgen. Etwa die so lehrreiche wie komische Unterhaltung mit der Künstlerin Gabriele Stötzer, die am 4. Dezember 1989 die Stasi-Zentrale besetzte und dafür sorgte, dass Massen von Akten der Vernichtung entgingen. Problematisch sind weniger die Texte als deren Aufbereitung, die nahelegt, Themen wie Identitätspolitik, Digitalkultur und Nachhaltigkeit seien die Leitthemen der Institution. Man wird das Gefühl nicht los, dass hier ein Intendant die eigene Arbeit nachträglich in die großen Modethemen der Gegenwart einsortiert, um die eigene Relevanz zu erhöhen. Potenziale herausarbeiten, das sei tatsächlich Aufgabe des Buchs, sagt Oberender.
Es ist überhaupt kein klassisches Rückblicksbuch, sondern es ist ein Versuch, nach vorne zu denken, Institutionen nach vorne zu denken, sich selber kritisch zu betrachten und die Potenziale herauszuarbeiten, die inspirierend sein können und für unsere eigene Inspiration stehen.
Von kritischer Reflexion kann aber keine Rede sein. Wenn die Kulturmanagerin Diana Palm ins Thema Nachhaltigkeit einführt, klingt das wie die Zeugnisvergabe für den Musterschüler.
Die Berliner Festspiele als Geschäftsbereich der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH sind mit ihrer ganzjährigen Festivalstruktur und ihren beiden Häusern eine Institution, die sich seit einigen Jahren intensiv mit der ökologischen Transformation des Kultursektors auseinandersetzt. Sie stellte sich schon weit vor der zugespitzten Klimadebatte im Wahljahr 2021 die Frage, wie wir mit den endlichen Ressourcen und unserer Mitwelt, die alle nichtmenschlichen Entitäten einschließt, umgehen.
Oberender selbst präsentiert sich im Kapitel Formate als ganz und gar moderner Kurator. Streitbare Themen fehlen. Beim Kapitel Identitätspolitik etwa wird lobend die Frauenquote erwähnt, die Yvonne Büdenhölzer fürs Theatertreffen eingeführt hat. Nicht aber die Debatte, als Oberender einer antirassistischen Inszenierung verbot, eine Neonazi das N-Wort auf der Bühne sagen zu lassen. Hier wird keine Institution auf die Psychoanalyse-Couch gelegt, sondern eine Intendanz aufs Podest gehoben. Auch der umfangreiche Fototeil sagt mehr über die Vorlieben des Intendanten als über das Haus an sich. Die Inszenierungen von Susanne Kennedy, die Oberender verehrt, sind mehrfach abgebildet. Auch Skizzen des nicht umgesetzten DAU-Projekts, das dem Intendanten besonders am Herzen lag. Die verstorbene Kuratorin Fri Leißen ist zu sehen, die das Festival Foreign Affairs ein Jahr lang geleitet hat. Nicht aber Matthias von Harz, der danach mehrere Jahre Festivalchef war. Wohin man in diesem Buch schaut, es wirkt wie das Bewerbungsschreiben eines Intendanten, der weiß, welche Begriffe in der Kulturpolitik en vogue sind. Für den Berliner Kulturinsider ist das nicht uninteressant. Man sollte allerdings zwischen den Zeilen lesen können.
Empfiehlt Barbara Behrendt über Thomas Oberenders Bilanzbuch Changes. Hier fehlt was, die Kulturmeldung des Tages. Stefan Koldorf hat sie.
Kein altes Pausenzeichen, das der Deutschlandfunk wieder ausgegraben hätte, sondern zwei von vier neuen Glocken, die seit dem heutigen Reformationstag über der Leipziger Thomaskirche erklingen. Ein Grund dafür, das historische Geläut klang arg tief. Und der andere Grund, die alten Glocken stammen zum Teil noch aus Luthers Zeiten, brauchten eine neue Aufhängung und können auch ein wenig Entlastung vertragen. Nun müssen sie nicht mehr so viel arbeiten, weil vier junge Kolleginnen dazugekommen sind. Die Kosten in Höhe von rund 25.000 Euro für das neue Geläut werden unter anderem aus Spendenmitteln bezahlt. Aufgehängt worden, in den Turm gehoben, war es bereits im April. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Weihe aber auf heute verschoben. Bei Ausgrabungen in der antiken Stadt Aysanoi in der westtürkischen Provinz Kütahya haben Forscher Statuen der Göttin Aphrodite und des Gottes Dionysos gefunden. In einem Bachlauf wurden die gut erhaltenen Köpfe entdeckt. Eigentlich waren die ArchäologInnen dort auf der Suche nach Überresten mehrerer Brücken. Nun gehen sie auch der Vermutung nach, dass sich in der Region eine Skulpturenwerkstatt befunden haben könnte. Und auch das ist Kultur. Der langjährige Besitzer des Restaurants Le Beccherie im norditalienischen Treviso, Ado Campeol, ist tot. Weltberühmt wurde der Gastronom durch das Dessert Tiramisu, das Anfang der 1970er Jahre angeblich durch einen Zufall entstand, wie eigentlich ja jede größere Erfindung. Seinem Koch Roberto Linguanotto war demnach aus Versehen Mascarpone in eine Schüssel mit Eiern und Zucker gefallen, aus denen eigentlich Vanilleeis entstehen sollte. Er stellte fest, dass das Ergebnis ziemlich gut schmeckte. Campeol und seine Frau Alba fügten in Espresso getränkte Löffelbiskuits hinzu, bestäubten das Ganze mit Kakao und nannten das Dessert Tiramisu ziemlich hoch, so jedenfalls die Legende. Alkohol, der heute oft zugegeben wird, war damals übrigens noch nicht im Spiel. Ado Campeol starb im Alter von 93 Jahren. Hunger?
So soll, glaube ich, auch Panettone entstanden sein, weil ein Glas mit Orangeat einfach in den Teich gefallen ist. Also die Geschichte ist noch zu schreiben. Das war Kultur heute. Gleich die Kollegen von Informationen am Abend nach uns natürlich. Ein Thema doch, die G20 setzen kein Signal für die Klimakonferenz. in Glasgow. Schönen Abend.